Hallo, guten Morgen, guten Abend, wie auch immer, liebe Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von unserem Webcafé. Heute hoffentlich nicht im Café, sondern in einer gemütlichen Terrasse draußen unter den Bäumen. Zwischen ist der Sommer angekommen und es ist warm hier in meinem kleinen Büro. Und ich fürchte, auch beim Felix. Und deswegen hoffe ich, dass ihr es euch da draußen irgendwo gemütlich macht. Und nicht so sehr leidet wie wir hier für euch. Hallo Felix.
Ja, hallo Kai. Bei mir ist es tatsächlich relativ warm. Aber ich habe eigentlich sonst mein Thermometer hier, heute aber nicht. Aber ich würde mal schätzen, es geht schon so Richtung 25 Grad in meinem Büro. Obwohl es ganz gut isoliert ist. Aber für einen Podcast reicht's.
Und jetzt noch mit der ganzen Technik und Beleuchtung, was wir hier leiden. Aber was hast du zur Abkühlung, Felix?
Ja, ich habe tatsächlich heute keinen Tee dabei, sondern ich habe hier, die Leute mit Kamera werden es sehen, einen Apfelsaft dabei. Und das ist erstmal unspektakulär. Genau genommen ist sogar eine Apfelschorle. Und die ist von einem befreundeten Bauern von mir, von den eigenen Obstbäumen, also wirklich selbst gepresster Apfelsaft. Und da habe ich mir dann ein bisschen Sprudelwasser reingemacht und zwei Eiswürfel reingepackt, weil das bei dem Wetter, glaube ich, mit Tee sonst nicht funktioniert hätte. Und es gibt natürlich die nötige Energie. Wir nehmen ja schon wieder nachmittags auf und da ist natürlich ein bisschen schöner Fruchtzucker drin. Das trägt mich hier über die Folge.
Ich hoffe, das sieht nur aus wie Tequila Sunrise. Und ist es nicht auch?
Verdammt, Kai, du bist mir auf die Schliche gekommen.
Ja, wir erzählen das die ganze Zeit mit, ja, Leute können das sehen. Und jetzt kann man uns tatsächlich endlich auch sehen. Wir sind jetzt auf Insta mit unseren ersten Reels unter Webcafé Podcast heißt das. Und da kann man jetzt nach und nach die ganzen Dinge sehen, die wir hier so bereden. Aber da freuen wir uns natürlich auf große Begeisterung.
Da sieht man auch Kais neuen Podcast-Hintergrund.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir den letztes Mal schon erwähnt hatten, aber Kai hat ganz Ikea leer gekauft und abgegradet. Und jetzt sieht es doch sehr professionell aus. Auch bei dir, Herr Kai.
Danke, danke.
Aber was hast du für ein Getränk dabei?
Ja, ich habe einen Kaffee, weil ich nämlich extra Kaffee gekauft habe, damit ich mal wieder was Neues präsentieren kann. Mhm. Und zwar, warte, machen wir ein bisschen hier ASMR. Wir haben es in Siegen gekauft, aber aus einer Rösterei in Marienheide. Und heißt Bergischer Jung, glaube ich, spricht man es aus. Mhm. Und er verspricht, jetzt pass auf, es ist ein Kaffee, kein Espresso, muss man ein bisschen aufpassen. Er verspricht Ahornsirup, Getreide, so gut zu beschönen, Brötchenkruste, Toast, salziges Karamell. Sehr aromatisch und besonders säurearm soll der sein. Und bei Brotkruste hatte der mich. Also ein Kaffee, der im Prinzip ein ganzes Sandwich ist, bin ich dabei. Und jetzt habe ich es mit so ein bisschen Milch angesetzt und ein paar Eiswürfel reingeworfen. Ich probiere das mal. Also dürfen jetzt die Barista draußen nicht hören, was ich hier gemacht habe. Lecker.
Wird er seiner Beschreibung gerecht oder? Das wird es ja nicht so begeistert an.
Ich glaube, ich habe die Zubereitung jetzt etwas verdorben durch die Eiswürfel, die ich oben drauf geworfen habe. Nein, der ist ganz lecker. Ich mag nur Kaffee nicht so kräftig, deswegen habe ich es lieber ein bisschen mit Milch runtergedünnt, aber das ist mir diesmal nicht so gelungen. Naja, hoffe ihr da draußen habt leckerere Dinge. Und damit kommen wir zum Thema der heutigen Folge. In meinen Aufzeichnungen hier steht, Felix, du möchtest unbedingt über Elementor 4 reden. Und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass du mit uns gerne über den Levelaufstieg deines neuesten Dungeons & Dragons Elementarmagiers sprechen möchtest, der jetzt im letzten Abenteuer Stufe 4 erreicht hat und du jetzt mit uns hier in großer Runde die nächste Skillung erörtern möchtest.
Boah, Kai, jetzt würde ich natürlich gerne deine Metapher hier aufnehmen, aber ich habe wirklich absolut keinen Plan von Dungeons & Dragons, außer dass ich glaube, dass das ein Pen-and-Paper-Spiel ist, ne?
Ja, okay.
Aber so ist es. Wir haben ein Upgrade bekommen von Elementor auf Version 4, das ich in letzter Zeit jetzt tatsächlich schon ganz intensiv testen durfte. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir ein technisches Thema haben, Kai, in dem ich fitter bin als du. Oder vielleicht sogar anders gesagt, in dem du fast gar keine Ahnung hast.
Ja, wir müssen vielleicht einmal kurz den großen Bogen spannen, damit die Leute, die uns schon bei Feuermagier verloren haben, jetzt nochmal ein bisschen ans Board kommen. Es geht um WordPress und insbesondere um ein Plugin ist das wohl, glaube ich, im Kern, aber mehr so eine Art Baustein-Editor für diese WordPress-Seiten, die man da machen kann. Mhm. Wir setzen da ja eigentlich von Haus aus seit Jahrzehnten, kann man ja inzwischen sagen, auf Enfold. Das war so immer unser Go-To, um einen fancy Editor zu haben, mit dem die Nutzer schönere Seiten bauen können. Gibt es ja inzwischen auch ganz gute Dinge von WordPress selber, da müssen wir gleich auch mal drüber sprechen, warum wir den eigentlich nicht benutzen. Aber jetzt der neueste heiße Schrei, wie ich immer von dir und mit großer Begeisterung gehört habe, ist eben dieses Elementor. Und du hast dich da jetzt richtig reingehackt die letzte Zeit und kannst jetzt auch zu dem neuesten Update Version 4 einiges sagen.
So ist es. Boah, da waren jetzt schon wieder ein paar Themen drin, die du aufgemacht hast. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Enfold, was wir früher verwendet haben, ist tatsächlich ein Theme, also ein Template für WordPress. Das heißt, das bringt wirklich die ganze Seite mit sich und die kann man dann customizen, also einen anderen Header verwenden. Die bringen so verschiedene Styles mit und die haben aber auch so einen Drag-and-Drop-Editor. Während Elementor jetzt tatsächlich nur der Editor ist, der für den Seiteninhalt zuständig ist. Und es wird so ein bisschen ähnlich verwendet. Und man vergleicht das immer sehr, weil Elementor so umfassend ist, dass man damit eigentlich auch ganze Themes erstellen kann. Und Elementor verwendet man in vielen Fällen wirklich mit so einem Hello-Theme. Und das ist wirklich ein Theme, was reduziert ist auf eigentlich gar nichts. Also wirklich ein ganz basic Theme. Und du machst dann sogar Header und Footer und alle Elemente, die da drin sind, machst du letztlich mit Elementor. Das heißt, technisch gesehen ist Elementor ein Plugin und Enfold dann zum Beispiel ein Theme. Aber am Ende wollen sie natürlich genau das Gleiche.
Mhm.
Genau, und du sagst jetzt, das ist relativ neu oder der letzte heiße Schrei.
Also bei uns zumindest.
Ja, ich würde mal sagen, jein, weil einerseits verwenden wir es jetzt auch schon mehrere Jahre und Elementor selbst ist auch schon 10 Jahre alt. Und das ist ganz interessant, ich habe das jetzt mal nachgeguckt, das ist wirklich eins der Top 3, würde ich mich mal festlegen, Plugins weltweit, die überhaupt eingesetzt werden für WordPress. Da gibt es immer sehr viele unterschiedliche Statistiken. Oder bei der einen Seite ist dann Yoast SEO auf Platz 1, bei der anderen ist es irgendwie ein WooCommerce, bei dem anderen ist es dann Elementor. Aber Elementor hat jedenfalls über 10 Millionen Installationen. Und das spricht, glaube ich, für sich, dass es mindestens mal der beliebteste What You See is What You Get Editor oder Blog Editor für WordPress ist. Genau. Und jetzt hatte ich den ganzen Text hier oder das Skript für den Podcast schon fertig und habe gedacht, da können wir schön mit reinstarten. Und was kommt dann? Update auf WordPress 7 und Elementor schickt Version 4.1 ins Rennen, die viele von den Painpoints, die ich vorher anmeckern wollte, erledigt hat. Und deswegen musste ich das hier nochmal so ein bisschen umschreiben und vielleicht auch für die Leute da draußen dann zur Einordnung. Also ich referenziere tatsächlich schon Elementor 4.1, der dann doch eine ganze Menge Sachen anders macht. Da komme ich gleich auch nochmal drauf. Und dann eben in Kombination mit WordPress 7, dass er tatsächlich auch ein paar neue Features mitbringt und vielleicht können wir da sogar mal eben einsteigen.
Übrigens, also man hat schon gemerkt, WordPress und jetzt vor allem Elementor ist nicht so die Baustelle, wo ich gerne rumturne. Das bekomme ich nur so über Bande mit, wenn du oder Kollegen mir irgendwas erzählen. Deswegen bin ich da ganz offen gespannt, was du uns Tolles erzählst.
Genau. In WordPress macht man natürlich nicht so die ganz klassische Softwareentwicklung, sondern ist natürlich auch viel Design. Man baut eben Webseiten zusammen. WordPress selbst, das wissen die Leute da draußen ja hoffentlich, ist einfach ein CMS, also ein Content-Management-System, mit dem man Webseiten pflegen kann, Webseiten erstellen kann.
Hatten wir Folge 18 sogar eine ganze Folge zu, sehe ich gerade.
Ach, tatsächlich. Ach, guck mal, wir haben schon so viele Folgen, dass ich schon die ersten Folgen vergesse, die wir gemacht haben. Das ist gut. Also vielleicht doppelt sich ein bisschen was. Aber zu WordPress 7 jedenfalls, ganz kurzen Abriss, sind natürlich viele Sachen jetzt passiert, aber vielleicht so die wichtigsten. Das Erste, was man sieht, ist, wenn man sich jetzt in WordPress anmeldet und das WordPress 7 ist, dass es ein anderes Color-Scheme ist. Das heißt, zum Beispiel die Menüpunkte haben jetzt so ein bisschen kräftigeres Blau. Das Ganze ist so ein bisschen mehr flat. Die haben so ein bisschen abgerundete Ecken. Also jedenfalls sieht es so ein ganz bisschen anders aus. Für mich ein bisschen frischer, moderner. Komme ich gut mit zurecht. Hat aber letztlich natürlich so für die Produktivität oder so keine Auswirkungen. Was man dann aber zum Beispiel auch sieht, ist, wenn man die Seiten wechselt im Admin-Bereich, da gibt es jetzt so leichten Fade zwischen den Seiten. Das fühlt sich so ein bisschen Single-Page-mäßiger an. Ich glaube, die Seite wird trotzdem im Hintergrund noch neu geladen. Aber dadurch, dass man da so einen kleinen Fade hat, fühlt es sich jetzt irgendwie so ein bisschen moderner, schneller, frischer an. Also da haben sie ein bisschen was dran gemacht. Und ich denke, das Key-Feature so von WordPress 7 ist, dass die jetzt so AI-Konnektoren haben, was sich natürlich sehr toll anhört.
Oh je.
Für die Leute, die uns da jetzt hören, wenn ihr gerade eine WordPress-Seite vor euch habt und auf WordPress 7 schon geupdatet habt, das findet ihr, wenn ihr in den Einstellungsmenüpunkt geht. Da habt ihr jetzt so einen Eintrag, der heißt, glaube ich, sogar Konnektoren auf Deutsch. Auf Englisch wahrscheinlich Connectors oder sowas in der Richtung. Und da kann man jetzt Claude oder OpenAI-Geschichten, also jedenfalls AIs, connecten und kann dann direkt mit den AIs in WordPress auch interagieren. Und das ist so ja, das große Ding, was WordPress 7 jetzt mitbringt. Da habe ich tatsächlich noch nicht mit rumgespielt. Wo ich gleich noch drauf komme, vielleicht ganz kurz, ist die Elementor AI, die ja jetzt auch neu gemacht wurde. Da können wir noch mal kurz drauf eingehen. Da habe ich zumindest kurze Tests mitgemacht.
Weißt du zufällig, wenn du dich damit schon beschäftigt hast, ob das so Konnektoren sind, die dir dann beim Content generieren helfen? Also, dass du sagst, hier, ich hätte gerne einen Blogpost über dies und das.
Genau, korrekt, ja.
Oder kann der dir auch helfen und sowas sagen wie, ey, ich möchte gerne die Admin-E-Mail-Adresse von meiner WordPress-Installation ändern und dann kann der da so ins System selber eingreifen.
Also was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass der so Posts schreiben kann, dass der dir zum Beispiel auch, du kannst mir jetzt sagen, hier optimier mal meinen Titel auf SEO und dann geht er durch alle Posts durch und optimiert er die.
Okay.
Ob das jetzt in den Einstellungen mit der Admin-E-Mail jetzt, das konkret kann ich dir nicht sagen. So genau habe ich mir das noch nicht angeguckt, weil es jetzt auch wirklich sehr frisch ist. Und ich immer so ein bisschen Vorbehalte habe, das merkt ihr bestimmt später auch noch im Podcast, AI zu verwenden, weil da doch viel noch ziemlicher Murks bei rauskommt. Gebe ich gleich für die Elementor AI, können wir vielleicht sogar als nächstes machen. Auch noch Beispiele mitgebracht, wo ich einfach mal so Komponenten gebaut habe. Und das ist jetzt für mich als Programmierer nicht der richtige Weg, ist aber sicherlich für Leute da draußen, die mit Programmieren nicht so viel am Hut haben und die nur zu schnellen Ergebnissen kommen wollen und die jetzt nicht die Wahnsinns-Enterprise-Website bauen, ist das vielleicht ein guter Weg, einfach schnell zu Ergebnissen zu kommen und vor allem kostengünstig vielleicht auch Sachen selbst machen zu können. Und dann haben wir, du hast das eben schon angesprochen, WordPress hat ja seinen eigenen Editor, den Gutenberg-Editor heißt er, soweit ich informiert bin. Und der ist ja vor Ewigkeiten schon eingeführt worden, bringt diesen blockbasierten Ansatz mit, der auch total richtig ist, war bisher aber immer unbrauchbar, weil es viel zu wenig Blöcke gibt, mit viel zu wenig Funktionen, viel zu unflexibel. Und ein riesen Painpoint war eben auch, dass die Blöcke nicht custom zu stylen waren. Das heißt, du hattest gar keine Möglichkeit, so ein individuelles CSS zum Beispiel drauf zu packen. Und das ist jetzt eine Funktion, die WordPress 7 neben ein paar neuen Blöcken nachreicht. Das heißt, man kann jetzt wirklich die Elemente auch stylen, die Blöcke stylen und kann das auch live im Editor dann sehen. Und das ist natürlich ganz praktisch.
Ja, ich hatte immer das Gefühl, dieser Standard-WordPress-Editor, der ist eigentlich nur dafür da, um innerhalb von einer Content-Seite den Inhalt ein bisschen schöner aufzubereiten, mal da ein Bild reinzumachen, hier einen Absatz oder sowas. Aber schon so in der Idee, dass du eigentlich einen fortlaufenden Text hast, während jetzt auch Enfold oder auch Elementor ja mehr dazu hingehen und sagen, wir gestalten jetzt die ganzen Seiten mit irgendwelchen Grid-Layouts, wo Elemente links sind, rechts sind, oben und solche großflächige Elemente. Das geht da, glaube ich, so ein bisschen über das hinaus, was auch da WordPress selber ja eigentlich denkt von seiner Webseite.
Genau, aber da will WordPress natürlich hin, auch mit diesem Gutenberg-Editor. Und ich würde mal vermuten, dass wir da so in 10 Jahren auch ankommen und dann vielleicht keinen externen Editor mehr braucht. Oder vielleicht kommen da die AI-Funktionen dann im Galopp auch hinterher, sodass wir auf diese Editoren vielleicht auch komplett verzichten und vielleicht nur noch mit AI die Sachen machen und da direkt Code rauskommt. Aber da will ich jetzt keine Prognose wagen. Jedenfalls ist Custom CSS erstmal ein ganz guter Schritt, sodass man da auch als Programmierer, wie wir das sind, noch ein bisschen mehr Freiheiten bekommt. Genau. Und wir wollen jetzt ja gar nicht so viel über WordPress selbst reden, sondern mehr über Elementor. Aber einen letzten Punkt noch, da hatte ich mich eigentlich sehr drauf gefreut. Bei WordPress ist es jetzt im Moment so, dass wenn jemand eine Seite bearbeitet und jemand anders da drauf geht, dann steht da halt, die Seite wird gerade von jemand anders bearbeitet und du kannst den Content nicht bearbeiten.
Oh ja.
Und dann wurde groß angekündigt, dass es jetzt so eine Funktion gibt, wie das zum Beispiel bei Google Sheets ist, dass man den Cursor von dem anderen sieht und dass man ja kollaborieren kann und an dem Text zusammenarbeiten kann und live auch die Änderung von dem anderen Menschen sieht. Das ist jetzt aber tatsächlich nicht in WordPress 7 reingekommen, anders als versprochen, weil die scheinbar da Probleme hatten mit externen Plugins und so. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viele Abhängigkeiten und offensichtlich haben die sich da so ein bisschen verzettelt. Und es ist jetzt auch gar nicht so konkret angekündigt, aber zumindest die Funktion gibt es jetzt erstmal nicht. Ich glaube aber, dass es so ein bisschen andere Revisionen jetzt gibt, wo man das noch ein bisschen genauer sehen kann, was auch geändert wurde. Also quasi mehr oder weniger so eine Live-Vorschau, statt nur den Code zu sehen. Da bin ich jetzt aber noch nicht zu tief eingestiegen. Aber diese Zusammenarbeitungsfunktion, die gibt es jedenfalls derzeit noch nicht. Genau, wenn du Lust hast, gehen wir aber zu Elementor rüber, weil das ja eigentlich Kern dieses Podcasts sein sollte.
Ja, gerne.
Es ist ja Anfang, ja, ich muss jetzt lügen, ich sag mal vielleicht Anfang April, Ende März, Mitte März, so um den Dreh ist Elementor 4 rausgekommen. Und das, was Elementor 4 jetzt ganz neu mitbringt, ist die neuen Atomic-Funktionen.
Wollen wir jetzt vielleicht, bevor wir wirklich in die Details von Elementor einsteigen, einmal nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und sagen, warum wir überhaupt so erweiterte Editoren verwenden, haben wir jetzt, glaube ich, schon halbwegs klar gemacht. Aber warum jetzt Elementor auf einmal das Ding ist, beziehungsweise was bei uns auch intern dazu geführt hat, dass wir jetzt diesen Wechsel von Enfold gemacht haben.
Ja, Elementor ist einfach viel flexibler, hat ein viel größeres Ökosystem, hat ganz viele Plugins, die man reinpacken kann. Egal, was für ein Plugin man verwendet, ob das jetzt, ich sag mal, sowas wie ein Membership-Plugin ist, zum Beispiel irgendwie Paid Memberships Pro oder ein LearnDash, WooCommerce, egal was für ein Plugin du dir schnappst, die haben normalerweise eine Integration irgendwie für Elementor. Das heißt, du hast dann auch Widgets, die du verwenden kannst. Für Newsletter-Plugins wie Mailchimp oder so, die bringen alle ihre eigenen Widgets mit, die du direkt per Drag-and-Drop dann auch auf die Seite ziehen kannst, stylen kannst. Und das ist natürlich super praktisch. Und Enfold ist natürlich jetzt auch nicht ganz unbekannt, aber hat viel, viel, viel kleineres Ökosystem und der Editor ist auch viel eingeschränkter. Das muss man sich auch allein schon so vorstellen bei Enfold und es gibt auch andere Editoren, deren Namen ich jetzt gerade nicht weiß, aber die das so ähnlich machen. Da hast du letztlich auf der Page, also auf der Seite von WordPress, ja dieses kleine Editorfenster, wo du eigentlich nur abstrakte Darstellungen von den Komponenten hast, die du auf der Seite hast. Also wenn du eine Überschrift hast, hast du da so einen Block und da steht halt Überschrift und vielleicht noch der Text der Überschrift drin. Und bei Elementor siehst du wirklich die Seite, wie sie ist. Also es ist wirklich what you see is what you get. Du hast also einen Full-Size, also einen Vollbild-Editor, wo du auf der rechten Seite wirklich deine Website siehst, wie sie dann später nahezu auch aussieht. Und auf der linken Seite hast du dann so deine Komponenten, die du verwenden kannst. Und das ist also viel näher hinterher am echten Ergebnis und deswegen viel einfacher für die Leute, damit Webseiten zu erstellen, für den Kunden viel einfacher Inhalte zu pflegen. Und ja, es ist einfach insgesamt der modernere und bessere Editor, State of the Art. Jetzt will ich aber nicht zu sehr in Lobhudelei hier abdriften, weil Elementor wirklich auch enorme Schwächen hat. Also ich habe noch keinen besseren Editor gefunden. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man mit Elementor jetzt nur himmelhoch jauchzend die ganze Zeit Luftsprünge macht. Mhm. Ein Mini-Beispiel ist, du kannst keine Komponenten auf die oberste Ebene verschieben per Drag and Drop und das ist nervig ohne Ende. Und das sind so Sachen, wo man dann immer wieder drauf stößt und dieses Drag and Drop funktioniert auch mal mehr, mal weniger gut. Aber insgesamt ist es schon der beste Editor, den man so findet im Moment.
Ich glaube, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Das hat mich zumindest überrascht, als ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe, jetzt in Vorbereitung auf diese Folge. Mhm. Normalerweise ist es bei WordPress so, wenn du deine Seite editierst, bist du in so einem abstrakten Admin-Bereich, wo du so eine abstrakte Repräsentation deiner Seite hast, die so ein bisschen aussieht wie so ein Word-Dokument vielleicht, wo du mehr oder weniger stylos reintippst, was du da machst. Und wenn du das dann speicherst, dann überträgt WordPress das in dem Frontend, in das Theme und bereitet das schön auf und setzt irgendwelche Styles oder sonst irgendwas. Und wie du es eben gesagt hast, bei dem Enfold-Editor war das auch so ähnlich. Nur eben, dass man jetzt nicht mehr so einen fortlaufenden Text hat, sage ich jetzt mal ganz grob abstrahiert für diesen Standard-Editor, sondern du konntest mit so Drag and Drop aus so einer Menüleiste runterziehen, so hier hätte ich jetzt gerne eine Kachel, das ist ein Bild und dann wähle ich da ein Bild aus und dann hier ist ein Textblock und dann schreibe ich da einen Text rein. Aber das sieht schon wirklich sehr abstrakt aus wie so ein Baukasten, wenn man dann die tatsächliche Seite öffnet, wo das Theme auch angewendet wird und sonst irgendwas, das sah schon teilweise sehr anders aus. Mhm. Auch vom Layout, von der ganzen Gestaltung, sodass man immer so einen kleinen Übertrag machen musste zwischen, okay, ich bin jetzt hier in dem Editor, habe so ein ganz abstraktes Bild von dem, was ich vorhab und hoffe, dass das Ergebnis nachher ungefähr zu dem hinkommt. Und das ist natürlich besonders schwer für, ja, einfach Kunden, denen man auch Zugang zu der eigenen Seite geben möchte, damit die da was machen. Und bei diesem Elementor ist es jetzt wirklich so, in dem Backend selber hat man nicht so eine abstrakte Vorschauseite, sondern wirklich die Seite, wie sie nachher auch in der Realität aussieht und kann da, wie du hast schon gesagt, what you see is what you get mäßig, Bausteine hin und her schieben, Texte, Farben und so weiter anpassen und sieht direkt, was das für Auswirkungen hat.
Ganz genau. Ja, und bisher war das so, dass man in Elementor eben seine ganzen Komponenten hatte und jede Komponente hatte dann einen Haufen Eigenschaften. Also da gab es mehrere Tabs, die sich auch immer schön unterschieden haben, sodass es nicht konsistent war. Und dann konntest du eine Schriftgröße festlegen, eine Farbe festlegen, eine Hintergrundfarbe festlegen, ein Bild festlegen und so weiter und hast es dann eben auf der rechten Seite gesehen. Und die größten Schwächen von Elementor waren eben, ich konnte mir zwar so Templates bauen, die ich dann wiederverwenden konnte. Also ich kann jetzt zum Beispiel, ich nehme mal einen Call-to-Action-Button einfach, also einen Full-Width-Element auf der Seite, wo eine Überschrift ist, kleiner Text und dann unten ein Button, zum Beispiel jetzt kaufen oder zum Shop oder so. Und das Template kann ich zwar verwenden, ist dann aber letztlich auf jeder Seite eigentlich isoliert. Und wenn ich das auf einer Seite style, dann ist es auf der anderen Seite nicht gestylt. Mhm. Und ich weiß am Ende nicht, welches Template ist jetzt gerade aktuell und das führte halt zu so Inkonsistenzen und wenn ich irgendwas global ändern wollte, es gab schon so globale Farben und so, aber das war immer total hakelig und bei größeren Projekten hatte man irgendwann immer so das Problem, dass die Seite inkonsistent wurde und die Wartung oder die Anpassung von Elementen sehr aufwendig wurde. Und das ist jetzt eben genau das, was Elementor in Version 4 besser machen will, mit diesem sogenannten Atomic Editor oder mit diesem Atomic Elementen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die wandeln sich von so einem klassischen Page-Builder eigentlich zu einem, ja, so ein bisschen so einem Designsystem hin. Mhm. Und das hat natürlich jetzt wahnsinnig viele Vor- und Nachteile. Ich kann so viel schon mal vorwegnehmen. Für mich als Programmierer ist das cool, weil ich damit sehr flexibel und dynamisch arbeiten kann. Für Leute, die das als What You See is What You Get Editor verwendet haben und wirklich per Drag and Drop sich die Sachen stylen wollten, ist es mitunter sicherlich schwieriger. Mhm. Können wir gleich an den konkreten Beispielen auch nochmal sehen, woran das liegt. Genau. Und Kai, die Essenz so des Ganzen ist eigentlich, dass sie so ein bisschen diesen Tailwind-Ansatz fahren.
Mm.
Und Tailwind müsste dir ja was sagen, ne?
Ja. Tailwind finde ich konzeptionell gut, selber habe ich es noch nicht benutzt. Aber traditionell hat man CSS ja eher so geschrieben, dass man ein Element hatte, das wollte man besonders designen. Dann hat man dem eine recht eindeutige Klasse gegeben, weiß ich nicht, sowas wie Article Header oder sowas. Und irgendwo in der CSS-Datei hatte ich dann die Klasse Article Header nochmal und habe da reingeschrieben, wie die gerne aussehen soll. Und das ist ein sehr individueller Ansatz, weil ich jedes einzelne Element individuell gestalte. Und Tailwind ist dann so ein bisschen revolutionär hingegangen und hat wieder gesagt, naja, eigentlich fanden wir so, wie das früher war mit CSS, schon gut, nämlich auf den Elementen selber per Inline-Style reinschreiben, was man gerne hätte. Wir abstrahieren das allerdings ein bisschen, indem wir so, also teilweise einzelne CSS-Eigenschaften, aber auch manchmal so welche, die sinnvollerweise zusammengehören, unter CSS-Klassen bündeln und ich kombiniere dann in dem Element, was ich stylen möchte, verschiedene CSS-Klassen zusammen. Also habe ich eine Klasse für P2 zum Beispiel, das heißt, dann gib mir ein Zweier-Spacing-Pattern und dann mache ich noch M3 und dann gibt es noch ein Margin und dann mache ich Font-Bold, dann gibt das eine fette Schriftart und so kann ich mir aus diesem Utility-System von Tailwind im Prinzip für jedes Element individuell zusammensuchen, was ich gerne hätte. So ist das da auf jeden Fall.
Genau, und dann stylt man eigentlich Sachen, indem man einem HTML-Element ja mitunter bestimmt mal 10, 15, 20 Klassen gibt und die so stylt. Also dann machst du einen Round Border draus, dann machst du einen Button als Primary und genau so packt man eigentlich nur CSS-Klassen dran und macht so CSS. Ich fand den Ansatz immer gedanklich so ein bisschen schwierig, aber da können wir, glaube ich, in einer separaten Folge nochmal drauf gehen. Jedenfalls macht Elementor jetzt einen ähnlichen Ansatz, geht also hin und macht globale Klassen und Variablen, die ich eben auf Elemente verwenden kann.
Mhm.
Und jetzt in Elementor 4.1 kam als Update, dass nicht nur 100 Klassen pro Element erlaubt sind, sondern bis zu 1000.
Oh je.
Und Kai, du merkst schon, das ist schon auch das erste Problem, nämlich genau, wie es verwendet wird und ob das alles so sinnvoll ist. Also wenn ich mir überlege, da hat ein Element über oder eine Komponente über 100 Klassen, dann wird es natürlich entsprechend noch unübersichtlich. Auf die Nachteile kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber das nur mal so als ersten Eindruck.
Mhm.
Genau, aber grundsätzlich haben wir jetzt diese Atomic-Elemente, die erstmal halbwegs ungestylt sind. Und das sind jetzt noch nicht alle Elemente, die Elementor vorher mitbrachte. In Atomic gibt es jetzt vielleicht so ein paar Hände voll an Komponenten. Also ich sag mal, es sind so vielleicht so 20, die ich verwenden kann. Also das sind die Klassiker wie einen Button. Das sind die Grid-Geschichten, Div und Flex, komme ich gleich auch nochmal zu.
Mhm.
Und dann hast du sowas wie ein Formular. Du hast natürlich Überschrift und Textblöcke und sowas. Also eigentlich die wichtigsten Elemente da.
Mhm.
Und dann gehe ich hin und kann die jetzt noch über den Style-Tab schon auch custom stylen. Ich könnte eine Textfarbe vergeben, ich könnte eine Textgröße vergeben und so weiter und so fort. Aber ich kann denen auch diese Klassen geben. Und die Klassen sind eben zentral und global. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Klasse mache, Padding Small oder Spacing Small würde ich es dann vielleicht nennen, dann ist es vielleicht ein Spacing von einem REM. Und dieses Spacing Small kann ich jetzt auf jede beliebige Komponente anwenden. Und wenn ich die an einer Stelle verändere, sind auch alle Komponenten automatisch angepasst.
Mhm.
Das hat jetzt mehr Vor- als Nachteile, würde ich sagen. Kommen wir auch noch drauf. Genau, aber das ist so ein bisschen die Idee. Und dann würde ich jetzt eine Komponente, ich sag mal eine Überschriftenkomponente, würde ich mir jetzt draufziehen. Und dann würde ich der sagen, Spacing Large. Ich würde der sagen, Text Center. Ich würde sagen, Font Size Large meinetwegen oder X Large. Color Primary. Und so würde ich dann letztlich eine Komponente stylen.
Mhm.
Und im Internet findet man haufenweise Videos dazu, wie Leute wahnsinnig schnell super geile Designs damit aufbauen.
Mhm.
Also das erstmal so grundsätzlich zur Funktionsweise. Was das technisch bedeutet, ist natürlich, dass du viel weniger Inline-Styles hast. Also Elementor hat zu uns vorher sehr viel mit Inline-Styles gearbeitet. Und jetzt hast du natürlich mit diesen Klassen eine Wiederverwendbarkeit drin. Das heißt, du hast viel weniger Duplicate-Code und so. Das heißt, es ist technisch letztlich eigentlich auch sauberer.
Ich versuche das gerade im Kopf mir so ein bisschen zusammen zu konstruieren. Da kommt vielleicht dann doch ganz recht, dass ich mich da nicht so tief auskenne.
Mhm.
Ich würde vielleicht mal nochmal einen kleinen Bogen spannen und dann erklärst du mir nachher, ob mein Problem jetzt mit diesem ganzen Konzept gelöst ist.
Total.
Der große und ja auch erfolgreiche Trick von WordPress ist, dass es gleichzeitig so umfangreich genug ist, dass Entwickler wie wir damit das meiste umsetzen können, was wir wollen. Aber gleichzeitig einfach genug, dass wir auch unsere Kunden da ruhigen Gewissens drauf lassen können, damit die Änderungen an ihrer Webseite selber machen können. Weil es ist ja dusselig, wenn sich im Impressum die Adresse ändert, dass die uns erst irgendwie ein Ticket schreiben müssen, dann kostet das nachher noch irgendwie sinnloses Geld, wir sind rausgerissen oder sowas. Nee, dann bekommen sie die Zugangsdaten zu ihrer Seite, eine kleine Einweise und können dann selber das machen, was sie da machen können im bestimmten Rahmen. Mhm. Und das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, weil einerseits, auch was so die Gestaltung von einzelnen Webseiten angeht, möchte man natürlich einerseits eine gewisse Gestaltungsfreiheit haben, aber gleichzeitig, das hast du vorhin auch schon gesagt, ist es wichtig, bei so großen Seiten eine gewisse Persistenz zu haben. Das heißt, wenn ich auf 10 unterschiedlichen Content-Seiten bin, dann sollen die alle schon, also nicht sehr ähnlich, sondern größtenteils ähnlich aussehen, mit derselben Überschrift, Styling-mäßig und so weiter, mit demselben Text, Formatierung, weiß ich nicht was. Es gibt ja wirklich nur manchmal so seltene Landing-Pages, die wirklich so aggressiv aus dem Raster fallen, dass sich da so ein Custom-Styling lohnt. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen Fluch und Segen bei dieser ganzen Theming-Geschichte, dass man einerseits den Leuten Tools an die Hand geben möchte, um sich gestalterisch auszudrücken, aber gleichzeitig auch nicht zu viele Tools, damit sie es ruinieren können, weil dann ist auf Seite A ist dann Mitarbeiter A dran und hat da ein ganz tolles Designkonzept und Mitarbeiter B auf Seite B hat sich was ganz anderes ausgedacht und die sind beide für sich schön, aber passen halt überhaupt nicht ins System. Und was du jetzt alles gerade beschrieben hast, klingt so ein bisschen nach, wir geben den Leuten 1000 Tools an die Hand, damit Designer wie du auf einzelnen Seiten total ausrasten können. Mir ist jetzt allerdings noch nicht ganz klar, wie dieses Atomic-Konzept mir dabei helfen kann, zu sagen, okay, wenn ich so einen Call-to-Action-Button mache, dann möchte ich den an einer zentralen Stelle designen und die Leute können Call-to-Actions-Button so viel sie benutzen möchten auf ihren Seiten, aber die sehen bitte immer gleich aus, kann man nicht großartig verändern und ich möchte sie zentral steuern können.
Ja, du hast es super geil zusammengefasst, besser als ich es hätte machen können und ganz viele Punkte angesprochen, die ich sagen muss und wo du mich jetzt mal drauf hingeschubst hast, weil Elementor macht nämlich genau das jetzt in Version 4 einerseits extrem viel besser, und auf der anderen Seite eine Riesenkatastrophe draus. Weil genau wie du gesagt hast, ich will dem Kunden eigentlich die Möglichkeit geben, seine Seite zu bearbeiten, aber in einem Rahmen, dass ich weiß, es fliegt nichts auseinander. Mhm. Und da kannst du jetzt mit Elementor V4 so Komponenten machen, also eigene Komponenten. Das heißt, du bastelst dir jetzt ein paar Elemente zusammen. Du hast jetzt eine Überschrift, einen Button, einen Text. Und jetzt kannst du dem Block, der drumherum ist, sagen, du bist jetzt eine Komponente. Und die kann ich wiederverwenden an ganz vielen verschiedenen Stellen. Mhm. Ich vereinfache das jetzt alles ein bisschen. Aber dieser Komponente kannst du dann sagen, ich habe das Feld, wie der Button beschriftet ist, das kann ich bearbeiten. Ich habe das Feld, wie der Text darüber ist, das kann ich bearbeiten. Und ich kann vielleicht noch den Link bearbeiten, wo der Button hinzeigt. Alles andere, Farben und so weiter, lasse ich aber nicht bearbeitbar. Und die Komponente kann ich jetzt in eine Website einsetzen. Wenn jetzt der Kunde hinkommt, der kann einen Text bearbeiten, kann einen Link bearbeiten, hat auch nur die Felder, die für ihn relevant sind. Und das ist natürlich super komfortabel und mega gut, weil der Kunde nicht irgendwie in den Design zerschießt. Weil in dem Moment, wo der Kunde sieht, ah, ich kann eine Textfarbe anpassen, macht er das natürlich auch. Und das ist natürlich jetzt so und so. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt mit Rechten versehen kann. Du könntest theoretisch die Komponente natürlich insgesamt bearbeiten, hättest wieder den Vorteil, dann würden auch alle Komponenten bearbeitet werden. Das heißt, es ist dann wieder konsistent. Aber das ist so ein Ansatz von Elementor, zu sagen, jetzt kann der Kunde wirklich nur die Felder bearbeiten, die für ihn auch relevant sind und ich vereinfache das alles.
Das klingt ja total gut für das, was ich vorhabe.
Genau. Und das bringt aber natürlich jetzt in der ersten Version, also Version 4 und in 4.1 wird es nicht besser sein, bringt auch wahnsinnige Nachteile mit, weil du eben nur bestimmten Feldern sagen kannst, dass sie bearbeitbar sind. Mhm. Und was du zum Beispiel nicht sagen kannst, hatte ich jetzt letztens den Fall, ich habe immer auf der Website oben einen Header-Bereich, wo dann ein großes Bild hinter ist und dann habe ich eine Überschrift. Und dann will ich natürlich jetzt das Ding als Komponente machen und will das auf jeder Seite einsetzen, so dass ich immer weiß, das ist ein 100 VH, also so groß wie der Bildschirmausschnitt jetzt im Moment. Die Überschrift hat immer die gleiche Größe, die ist immer in der gleichen Position und so weiter. Und das, was ich aber austauschen will, ist einerseits der Text der Überschrift. Das kann ich natürlich machen. Mhm. Und ich will aber auch das Hintergrundbild austauschen. Das Hintergrundbild kann ich aber nicht als dynamisches Element festlegen. Das heißt, ich kann diese Komponente nicht verwenden. Das wird zwangsläufig in den nächsten Versionen, denke ich, kommen von Elementor. Aber da schon mal von mir so die kurze Warnung. So richtig Enterprise-ready, um wieder Buzzwords reinzubringen, also so richtig Production-ready, ist Version 4 nicht hundertprozentig. Jetzt muss ich hingehen, kann die Komponente zwar auch verwenden und habe mir auch eine Komponente gemacht und mache dann aber rechte Maustaste auf die Komponente und kann die quasi, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber entkoppeln und dann baut die sich quasi wieder in ihre Einzelteile auf, ist nicht mehr abhängig von den anderen Komponenten. Und da kann ich dann das Hintergrundbild natürlich anpassen, aber in dem Moment, wo ich jetzt sage, die Überschrift ist an einer anderen Position, würde das nicht auf allen Seiten so angepasst werden. Es sei denn, ich nehme da wieder dann Klassen und sage dann irgendwie, Heading, Spacing oder was und das passe ich dann wieder global an. Aber das ist natürlich nicht der Sinn dieser Komponenten eigentlich, die ich dann einmal anlegen will und überall bearbeiten will. Also da steckt das schon noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Und wo es auch nicht gut funktioniert, ist, wenn man verschachtelte Elemente hat. Ich hatte jetzt den Fall, dass ich zum Beispiel einen Tab in einem Akkordeon, also einen Akkordeon-Inhalt, das wollte ich als Komponente machen, weil ich da die Überschrift von diesem Tab stylen wollte. Ich wollte dem Ganzen halt so einen einheitlichen Look geben. Und dann hätte ich natürlich gerne diesen Tab als Komponente gemacht. Und innerhalb dieser Komponenten muss ich aber wieder weitere Komponenten verwenden. Und das funktioniert halt in der aktuellen Version auch nicht. Mhm. Ich könnte dann zwar sagen, ich kann den Tab-Titel bearbeiten und so und ich kann auch Links bearbeiten, aber ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich da drin zum Beispiel noch ein weiteres Element habe, dass ich das auch dynamisch nach außen exposen kann, dass der Kunde das selbst bearbeiten kann. Und da hast du auch wieder das Problem, dann würdest du die Komponente reinladen, würdest sie wieder entkoppeln, hättest dann die gleiche Optik, aber wenn du es dann zentral bearbeitest, hast du es halt nicht überall. Und das sind so die Sachen, wo ich sage, ich würde, glaube ich, jetzt Stand jetzt sagen, ich würde trotzdem Elementor Version 4 verwenden, aber man muss sich schon noch mit ein paar Kinderkrankheiten abfinden, also ganz klar. Und dazu gehören auch so Sachen, wenn ich den Elementor Editor lade, so alle 3-4 Male verliert er einfach meine Styles. Da muss ich neu laden, dann sind die Styles wieder da. Aber das sind so ganz klar so, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch Alpha ist, also Version 4 hört sich einigermaßen fertig an. Aber das sind schon Sachen, die mich sehr ärgern. Oder ich hatte jetzt, als ich die Website, wo ich jetzt aktiv dran war, gerade geladen habe, hat er mir einfach die ganze Startseite, die ganzen Spacings zerschossen. Und dann habe ich das in Elementor aufgemacht und da sah es aber super aus. Dann habe ich einen Text verändert, habe da einen Punkt weggemacht, habe das nochmal gespeichert und dann sah es wieder gut aus. Mhm. Und das sind natürlich Sachen, die willst du eigentlich in einer Produktivumgebung nicht haben. Und deswegen da auf jeden Fall Vorsicht geboten. Und wenn ihr es irgendwie herauszögern könnt, da noch einen Monat zu warten, Elementor zu verwenden, bin ich mir ziemlich sicher, dass die viel machen. Weil ich habe ja eben auch schon gesagt, Version 4.1 ist jetzt rausgekommen und da haben die nicht nur das Klassenlimit auf 1000 erhöht, was jetzt gar nicht so wahnsinnig in meinem Sinne ist oder was ich zumindest nicht brauchen würde. Vorher konnte ich immer, wenn ich eine Klasse bearbeiten wollte, musste ich eine Klasse erstellen und konnte dann in der Klasse sagen, ich will die Klasse bearbeiten. Oder wenn ich eine Variable gemacht habe, es gibt auch so globale Variablen, dann musste ich die Variable irgendwo einsetzen und konnte dann darüber in dieses Variable-Menü gehen. Aber das ist natürlich von der UI total sinnlos. Und jetzt gibt es oben einen Button, Designsystem, da kann ich draufklicken, da kann ich meine globalen Klassen und Variablen sehen und kann die auch bearbeiten und kann dann zum Beispiel sehen, was für Colors ich habe und so weiter. Mhm. Und das macht natürlich total Sinn. Also da ist 4.1 schon mal deutlich komfortabler geworden und man merkt, so langsam versuchen die da so diese Kinderkrankheiten dann rauszumachen.
Ich bin ja immer großer Fan von der Abstraktion. Das klingt ja zumindest so, als wären sie mit der Abstraktion auf dem richtigen Weg und die Sachen, die du jetzt beschrieben hast, sind dann mehr so Kinderkrankheiten, die dann auch mit Nutzerfeedback gelöst werden können.
Ja, jetzt würde ich gerne so auf vielleicht sogar den Kernpunkt nochmal kommen. Und das ist genau dieses System mit den Klassen. Jetzt ist das für mich als derjenige, der die Website erstellt, ist das natürlich intuitiv. Ich erstelle mir selbst meine Klassen. Ich mache zum Beispiel einen Spacing Small oder ich mache einen Font Size Large. Und ich weiß einerseits, dass es diese Klassen gibt. Mhm. Und ich weiß auch, wo ich die verwenden kann. Und ich weiß auch, wo ich die schon verwendet habe. Denn wenn ich jetzt eine Klasse verändere, da muss ich natürlich damit rechnen, die verändert sich an mehreren Stellen.
Wenn du sagst, so eine Klasse machen, dann meinst du das nicht irgendwie mit so einem CSS-Block, wie man das meint, mit hier Punkt, Klasse, geschweifte Klammer auf und dann irgendwelche Regeln, sondern ich stelle mir da mehr wirklich so einen UI-Editor vor, wo man irgendwelche Inputs durch die Gegend schubst.
Ja, genau. Ich habe auf diesen Atomic-Elementen oben so eine Art Textzeile, wo ich dann so, sieht aus wie so Text vergeben kann. Das sind eben diese Klassen. Mhm. Und da kann ich eine beliebige Klasse jetzt reintippen und wenn ich die Klasse aktiviert habe, also wenn die markiert ist, dann kann ich über diesen Editor die ganzen Styles festlegen. Also dann könnte ich da eine Textfarbe festlegen, eine Textgröße, ein Spacing und so weiter. Und alles, was ich mache, wenn diese Klasse markiert ist, wird automatisch in dieser Klasse gespeichert. Hm. Und ich kann auch lokale Styles festlegen. Also die lokale Klasse ist immer automatisch mit vergeben in den Elementen. Und ich kann aber auch in diesen Klassen eben was bearbeiten.
Muss ich dann, wenn ich da Styles festlege, trotzdem CSS können, dass ich sage, okay, ich muss jetzt wissen, welche Property ich mit welchem Wert belege, weil das ja für Nicht-Programmierer meistens sehr kryptisch ist, was da passiert. Oder gibt es da irgendwelche Tools, um das zu vereinfachen?
Ja, genau. Das ist über dieses Styles-Panel von Elementor, klickst du dir quasi die Eigenschaft zusammen.
Okay.
Also einen Border-Radius oder so gibst du dann da ein oder ein Spacing.
Also da sagst du dann im Prinzip Schriftart gleich Areal, ohne dass du wissen musst, wie das jetzt in CSS unter der Haube aussieht.
Ja, beziehungsweise du wählst dann einfach aus der Liste der Schriften Areal aus. Ne? Genau.
Okay.
Mhm. Und so ist das dann. Übrigens auch einer der riesen Nachteile, weil das ganz schnell passiert, dass man eine Klasse markiert hat. Also ich sag mal, ich habe jetzt irgendwie eine Klasse Box Shadow, wo ich jetzt irgendwie einen Box Shadow vergeben will. Und jetzt merke ich, die Komponente braucht aber noch irgendwie ein Spacing und mache da noch ein Padding rein. habe aber nicht gemerkt, dass ich jetzt gerade noch auf der Klasse bin. Das heißt, in meinem Editor sieht es natürlich super aus, weil das Spacing jetzt da ist. Dass ich aber auf der Startseite auch allen Elementen, die Box-Shadow haben, jetzt auf einmal ein Spacing gegeben habe, das merke ich dann erst 3 Klicks später.
Okay.
Oder wenn ich die Startseite das nächste Mal aufrufe. Und das ist wirklich so einer der riesen Downsides. Ich habe mir bestimmt schon 20, 30 Mal die Seite zerschossen und dann ist irgendwie im Footer was auseinandergeflogen oder so, weil ich aus Versehen auf irgendeine blöde Klasse was draufgepackt habe, was eigentlich in die lokalen Styles sollte oder vielleicht sogar eine eigene Klasse. Und da muss man sich sehr dran gewöhnen. Und das ist natürlich was auch, was den Kunde super gut zerschießen kann. Ne? Wenn der Elementor grundsätzlich kennt und sagt, ah, ich brauche jetzt hier aber bei der Überschrift vielleicht eine andere Farbe, macht das aber auf eine spezielle Klasse und jetzt haben alle Elemente, die eigentlich ein Padding haben sollen, haben jetzt auf einmal eine Textfarbe bekommen.
Mhm.
Und das hat bestenfalls Auswirkungen auf Seiten, die ich jetzt nicht direkt auf den ersten Blick sehe. Dann fliegt dir natürlich die Seite fröhlich auseinander.
Ja, ich meine, das ist beim Programmieren ja immer das Problem, dass du entweder ultimative Flexibilität hast und alles machen kannst, was du möchtest. Und dann ist die Chance fantastisch groß, dass du durch ein falsches Semikolon irgendwo die ganze Webseite zerschießt.
Mhm.
Oder andererseits, dass du so viele Restriktionen wie möglich auferlegst, damit so wenig wie möglich schiefgehen kann. Und dann beschwert man sich bei jeder Aktion, warum das denn nicht geht.
Ja.
Und ich glaube, da den Mittelweg zu finden zwischen wir als Entwickler, erfahrene Entwickler, die sich auch mit CSS und sowas auskennen, können genau das umsetzen, was sie sich vorstellen. Muss abgebildet werden, genauso wie auf der anderen Seite Menschen aus der Buchhaltung, die noch nie eine Zeile HTML gesehen haben, müssen aber trotzdem das Impressum ändern können. Stelle ich mir auch unglaublich schwierig vor, das konzeptionell zu ändern. Also vielleicht wirklich sowas über das Rollensystem, dass man sagt, basierend auf unterschiedlichen Nutzerrollen schaltet man unterschiedliche Sachen in dem Editor frei, könnte ich mir gut vorstellen. Aber ansonsten ist es einfach schwerer Grad, von dem ich auch aus dem Stand nicht weiß, wie man den auflösen soll.
Ja, ein Riesenproblem ist natürlich auch, dass du keine so richtige Revision hast innerhalb dieser Klassen. Ne?
Okay.
Da bin ich mir jetzt nicht sicher, bin ich auf Zuschriften von unseren Hörern und Hörerinnen gespannt. Aber soweit ich das sehe, gibt es keine Variante jetzt zu sehen, ich habe jetzt auf einer bestimmten Klasse eine Eigenschaft hinzugefügt oder weggemacht.
Und das ist übel.
Also ich habe ja in WordPress schon generell die Revisionen und auch in Elementor, die können das. Aber ich kann, glaube ich, schlecht nachvollziehen, dass ich jetzt in einer bestimmten Klasse was verändert habe. Und warum mir jetzt die Seite auseinandergeflogen ist, muss ich dann eben ja schon relativ aufwendig dann auseinanderdröseln. Und ja, also das ist schon kompliziert und muss man sich mal mindestens dran gewöhnen.
Mhm.
Und ein Riesenproblem, was diese Klassen mitbringen, und da wollte ich vor ein paar Minuten schon drauf hinaus, ich weiß jetzt, welche Klassen es gibt und ich weiß auch, wo ich die verwenden kann und ich weiß auch, wo ich die verwendet habe. Das heißt aber längst nicht, dass der Kunde oder auch ein Kollege oder eine Kollegin das weiß. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht eine schöne Klasse, die jetzt Padding Small heißt. Ich sage das die ganze Zeit immer, ich bin gar nicht so Fan von diesen Small Large und so, weil wenn ich dann Small gemacht habe, dann brauche ich noch was Kleineres, dann mache ich X Small und wenn ich dann noch was Kleineres brauche, dann stehe ich auf dem Schlauch. Ne?
Super Small.
Und deswegen gebe ich eher so, also ich mache grundsätzlich REM Werte in diesen Paddings und dann mache ich zum Beispiel Padding 2 und dann weiß ich, das ist 2 REM. Und da finde ich, da kann jeder was mit anfangen. Wenn ich dann eine kleinere brauche, mache ich halt Padding 1 und dann bin ich also ein bisschen flexibler da drin. Aber das ist eine andere Geschichte. Da hat bestimmt jeder auch so ein bisschen seinen eigenen Ansatz. Aber das Problem ist halt, wenn du jetzt hingehst, dann weißt du nicht, dass es eine Padding-Small-Klasse gibt. Du könntest natürlich jetzt die Liste der ganzen Klassen durchgehen. Das sind aber mitunter dann auch Hunderte, die es global gibt.
Oder 1000.
Und legst dir irgendwie vielleicht deine eigene Klasse an. Und dann wird das natürlich irgendwie so ein Wust, ne? Und dann funktioniert es eben nicht mehr so schön, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Und dann fliegt dieses System so ein bisschen auseinander. Und Elementor will natürlich eigentlich ein Drag-and-Drop-Editor sein. Das heißt, ich gucke mir die Seite an und ich kann intuitiv jedes Element stylen, so wie ich das will. Ich kann aber nicht intuitiv Klassen vergeben, weil ich gar nicht weiß, welche es gibt. Und das kann sogar ich selbst sein, der in einem halben Jahr hingeht und ich weiß ja nicht mehr, welche Klassen ich da alle vergeben habe. Es sei denn, ich habe jetzt auf allen Webseiten das gleiche Designsystem oder das irgendwie wahnsinnig gut dokumentiert. Und das ist vielleicht auch so der Tipp, den ich rausgeben würde, macht euch wirklich vorher einen Gedanken, wie wollt ihr das Designsystem in Elementor für diese Seite aufbauen? Und bestenfalls ist es irgendwie dokumentiert und gut verwendbar. Und dann wird man da auch zu ganz guten Ergebnissen kommen. Aber ja, also ich, der alleine an der Seite arbeitet, komme damit zu super geilen Ergebnissen. So im Team habe ich da noch so ein paar Fragezeichen dahinter.
Aber das klingt doch fast so, als müsste man bei so einer neuen Seite sich, wie du es gesagt hast, ein gescheites Designkonzept überlegen und dann eben diese modularen Bausteine anlegen, dass du sagst, okay, ich lege jetzt hier so einen Button an und überall auf der Seite soll dieser Button verwendet werden. Aber dann spart man sich eigentlich dieses ganze Custom Styling und CSS-Klassen Gedöns und gib nur diesen Button raus und wenn du da dran dann was änderst, kannst du halt an der zentralen Stelle den Button verändern.
Genau, das würde jetzt funktionieren, wenn diese Komponenten schon so gut funktionieren würden, wie man sich's vorstellt. Das ist jetzt immer noch nicht so richtig der Fall. Genau, aber das ist natürlich so die Idee, die ich auch habe mit der Seite, an der ich jetzt aktuell arbeite, dass ich nicht nur einzelne Komponenten baue, sondern ganze Webseiten-Templates auch. Also ich habe zum Beispiel immer so Seiten, die jetzt vorgeschaltet sind vor bestimmten Contents. Ne? Also in dem Fall sind es dann Sportarten. Und dann habe ich diese Sportart-Seite, die einen bestimmten Aufbau hat. Da sind wiederum Komponenten drin. Und wenn ich jetzt eine neue Sportart anlege, dann kann ich dieses Template wiederverwenden und muss letztlich nur die Inhalte bearbeiten. Und das ist genau natürlich die Idee, wo man auch hin will und wo dann hinterher nicht jemand noch groß stylen muss oder customizen muss. Das ist genau der Ansatz, den ich dann auch hier fahren will und wo man wahrscheinlich hinkommen will. In dem Moment, wo ich aber eine neue Optik, einen neuen Typ Seite entwickeln will, muss ich mich natürlich schon damit auskennen, was ist da vorher auch vorgelegt worden von einem anderen Entwickler.
Das schreit ja geradezu danach, dass wir uns in einem halben Jahr zu dem 4.5-Update nochmal zusammensetzen und dann nochmal so ein kleines Recap machen, was jetzt von deinen Schmerzpunkten gelöst wurde oder wie sich jetzt sowas auch mal in der Produktion bewahrheitet hat mit vielen Leuten, die darauf rumtouren.
Total. Ja, und vielleicht noch abschließend zu diesen Klassenkonstellationen, was ich da als Empfehlung rausgeben würde. Ich finde, es macht total Sinn, sich bestimmte Klassen zu machen. Also ich habe so eine Boxklasse, die sorgt dafür, dass die Breite von dem Inhalt in einem Container auf 960 Pixel begrenzt ist und sich auch in gewisser Weise responsive verhält. Und so eine Klasse auf ganz viele Elemente anzuwenden, macht natürlich total Sinn. Wenn ich jetzt hinterher hingehen will und sage, die Website soll 1200 Pixel sein, kann ich das easy anpassen in dieser Klasse. Mega. Ich würde aber nicht hingehen und zum Beispiel jetzt sagen, dass ich jetzt, ich sag mal, vielleicht, ja, Schriftgröße könnte man sogar vielleicht auch noch vereinheitlichen, aber ein Padding zum Beispiel. Mhm. Also es gibt ganz viele Klassen, wo ich sage, das macht viel mehr Sinn, die in der Komponente weiterhin mit den Elementor-Elementen zu bearbeiten oder ein Hintergrundbild festzulegen oder so. Das will ich nicht über eine Klasse machen, sondern das will ich weiter über diesen Click-Editor machen. Das heißt, da, ich weiß nicht, ob man so ganz hinterherkommt, aber mein Ansatz ist, ich gebe einer Komponente bestimmt 5 oder 6 Klassen schon mal. Und dann mache ich aber auch relativ viel noch in diesem klassischen Style-Tab von Elementor, nämlich die Sachen, die individuell sind. Weil ich will nicht für jede individuelle Eigenschaft eine Klasse haben und ich will nicht Text-Color Blue machen, sondern ich kann ja einfach die blaue Farbe auswählen, die ich sowieso in meinen globalen Styles habe. So, und dann weiß ich nicht, warum soll ich dafür eine Klasse verwenden und nicht diesen schönen Editor verwenden, der sowieso da ist und der auch weiterhin funktioniert. Und ich glaube, so dieser Mix aus beiden Welten ist eigentlich geil. Mhm. Alles, was ich global mit einem schnellen Befehl anpassen will, das macht natürlich Sinn, als Klasse zu machen. Und alles, was relativ individuell für das Element ist, das kann ich eigentlich auch weiterhin über diese Elementor-Funktion dann weiterhin stylen, wie ich das eigentlich bisher auch gemacht habe, mit dem Vorteil, dass ich zum Beispiel so globalen Variablen für Farben oder für Schriftgrößen verwenden kann. Oder ich habe zum Beispiel auch eine Variable für so ein Standard-Spacing. Mhm. Und dann packe ich da eher einen Default-Spacing auf den Top-Wert, als dass ich jetzt sage, Default Spacing Top als Klasse. So, das fühlt sich für mich irgendwie intuitiver an.
Ja. Felix, würdest du jetzt sagen, ist jetzt für neue Seiten Elementor 4 immer das Go-To, wenn wir was Neues anlegen? Oder gibt es doch noch Szenarien, wo du sagst, boah, Elementor 3 gehen wir nochmal zurück oder vielleicht sogar Enfold oder ganz was anderes?
Ja, wir haben natürlich jetzt zwei Systeme, die ihre Nachteile haben. Also Elementor 3 mit allen Nachteilen, die, glaube ich, jeder kennt, der Elementor mal verwendet hat. Und Elementor 4 mit mindestens den Nachteilen, die ich gerade genannt habe. Und da kommen sicherlich noch ein paar dazu. Ich würde hingehen und sagen, Elementor 4 ist wahrscheinlich der richtigere Ansatz. Aber wie ich das eben schon gesagt habe, wenn man doch irgendwie herauszögern kann, dass man noch die eine oder andere Version abwarten kann. Also im Moment hat man das Gefühl, jede Version macht richtig Impact und macht den Editor nochmal viel besser. Also so ein bisschen unter Vorbehalt, ne?
Okay, das geht noch ganz positiv insgesamt.
Genau. Jetzt sind wir noch gar nicht auf die AI-Features eingegangen. Ich glaube, das jetzt breit auszutreten, ist ein bisschen zu viel verlangt und sprengt hier den Podcast. Aber vielleicht gehe ich eben eine Minute drauf ein. Wir hatten bisher immer die Elementor AI, so hieß das, war auch ein zusätzlich bezahltes Feature. Haben wir übrigens auch noch nicht gesagt. Während Enfold ja ein einmalig, $59 sind das, glaube ich, ist. Ist Enfold ein Abo und das wird dann jährlich gezahlt und gibt es verschiedene Pläne. Und ist auch nicht so ganz billig, ne? Das muss man nochmal vorweg schicken. Gibt auch verschiedene Agenturlizenzen und so weiter und so fort. Genau, und diese Elementor AI war bisher auch immer ein zusätzliches Paket, was man bezahlen musste. Und jetzt gibt es ganz neu diese Angie. Das ist halt die AI von Elementor, die aber nicht auf Elementor begrenzt ist, sondern eigentlich seitenweit auch einzusetzen ist und so ein bisschen den WordPress-eigenen Sachen und diesen Konnektoren so ein bisschen Konkurrenz macht. Und da habe ich jetzt wirklich nur eine Viertelstunde dran rumgespielt und habe mir so eine Beispielkomponente machen lassen. Auch wieder, wenn man sich das bei YouTube anguckt, dann kriegen die da Wahnsinnsergebnis in kurzer Zeit. Und ich habe jetzt eben schon über diesen Call-to-Action-Bereich gesprochen, ne, mit auf der vollen Seitenbreite, mit so einem Vektor-Pattern im Hintergrund, Überschrift, kleinen Textblock und Call-to-Action-Button darunter. Und dann habe ich dieser Angie gesagt, die im Moment zumindest testweise frei verfügbar ist. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft so ist, glaube eher nicht. Aber zumindest kann man sie im Moment einfach ausprobieren. Dazu muss man sagen, ich habe diesen Elementor Pro-Plan, kann auch sein, dass es damit zusammenhängt. Mhm. und habe dann gesagt, ja, bauen wir diese Komponente. Habe das ja einigermaßen einfach beschrieben. Und man muss sagen, rein optisch ist wirklich ziemlich exakt das rausgekommen, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Und dann wollte ich in diese Komponente reingehen und wollte noch so ein bisschen Spacings anpassen und wollte Text anpassen und so. Und habe dann gemerkt, Texte anpassen, Links anpassen und so kann ich. So ähnlich wie diese Atomic Components, die wir jetzt neu in Elementor haben.
Oh.
Aber ich komme nicht zum Beispiel an Spacing dran. Kann ich nicht stylen. Keine Chance. Also ich könnte jetzt nicht sagen, der Button soll ein bisschen Abstand nach oben haben. Und dann habe ich natürlich versucht herauszufinden, was macht Angie da überhaupt? Und das ist jetzt auch wieder so ein bisschen Long Story Short. Die legt innerhalb von dem Angie-Menüpunkt, den man ganz normal im WordPress findet, gibt es so einen Code-Snippet-Bereich. Und da legt die wirklich, ja, ich sag mal, wie so eine Art Mini-Plugin, hinterlegt die wirklich PHP-Dateien, in meinem Fall zwei PHP-Dateien, eine Style-Datei, eine CSS-Datei.
Mhm.
Auch separat legt die wirklich an. Und es war irre viel Code da drin. Daran merkst du schon, ich bin da nicht so irre von begeistert, weil das eigentlich eine Komponente wäre, die ich mir in Elementor jetzt zusammenbauen würde,
ja,
als Komponente mir speichern würde und wiederverwenden würde und eben gerade keinen Custom-Code habe und die Klassen wiederverwenden kann, die ich habe und so weiter. Und was Angie jetzt gemacht hat, ist, sie hat wirklich komplett Custom-CSS, komplett Custom-PHP und hat die Felder wirklich auch über PHP dann in Elementor Expose. Also quasi wie ich jetzt in Elementor 3 eine eigene Komponente machen würde, wenn ich ein Plugin anbiete und dafür eine Komponente machen würde, dann würde ich das eben genauso machen. Ist aber für mich hier absolut der falsche Weg. Also führt am Ende zu einem okayen Ergebnis. Ich könnte natürlich Angie jetzt auch sagen, ich will das Spacing auf dem Button haben, will ein bisschen mehr Abstand haben, dann würde die das auch machen, Custom im CSS.
Aber jetzt ist ja gar kein Element dafür gebraucht. Das ist ja komplett von außen an das System drangeflanscht.
Genau, von außen drangeflanscht und nur als Element dann Elementor. Und wenn ich jetzt die Klasse, meinen Primary Button zum Beispiel, verändere, dann verändere ich natürlich diese Komponente dann in dem Fall nicht, weil die Klasse da nicht verwendet wurde.
Hm, nicht mal das.
Jetzt kann ich natürlich hingehen und Angie sagen, sie soll diese Klasse verwenden, aber ja, du merkst schon, da dreht man sich okay, im Kreis, irgendwie ist es nicht so das Richtige. Und das hatte ich ja eingangs schon so ein bisschen gesagt, ich bin mit diesen AI-Funktionen einerseits total begeistert, dass man sich zum Beispiel mal eben ganz schnell so ein bisschen Testeinträge reinballern kann. Ich hatte jetzt so einen Testimonial-Bereich zum Beispiel und da habe ich mir ganz schnell mal eben ein paar Testimonials reingepackt, ohne dass ich da selbst groß drüber nachdenken musste. Das war mega. Aber für diese richtigen Coding- und Styling-Aufgaben, also genügt es meinen Ansprüchen nicht.
Okay. Das ist auch ein schönes Fazit. Keine AI machen, lieber die Agentur bezahlen. Ich finde, damit können wir es auch belassen. Außer du hast jetzt noch die eine Sache, wo du denkst, boah, ohne das über Elementor 4 zu wissen, kann man den Podcast nicht beenden. Auch ein fantastisch reißerischer Titel.
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, du merkst, ich bin on fire. Ich kann da jetzt noch eine Stunde drüber erzählen. Bin einerseits ganz begeistert, auf der anderen Seite noch ein bisschen skeptisch. Aber ich glaube, hier ist für so einen kleinen Wrap-up und für die Leute, die mal mit WordPress und Elementor gearbeitet haben, ist es so schon ganz informativ. Und ich glaube, da machen wir lieber nochmal ein Follow-up.
Schreib es mir jetzt auf Elementor Recap. Dann kommt es nicht weg. Dann machen wir auch mal die eine Sache, von der wir im Podcast immer sagen, müssen wir nochmal drüber reden. Aber spannend. Also ich fand das alles sehr gut verfolgbar für mich, der da an der Oberfläche mit zu tun hatte. Ich bedanke mich bei den Menschen da draußen, trotz des Wetters, dass sie uns zugehört haben. Und wir machen jetzt Feierabend, oder?
So machen wir es, Kai. Ich gehe jetzt erstmal ins Schwimmbad.
Das klingt sehr gut. Fantastisch. Danke, Felix. Und danke, liebe Menschen da draußen, fürs Zuhören. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao, mach's gut.